Driven Talk, der Podcast mit ohne Suchtfaktor.
Ja, wir sprechen in dieser Podcast-Folge über das Thema Essstörung und ich freue mich sehr, dass Bianca Gerdes zu Gast ist für das Gespräch. Bianca, du arbeitest unter anderem beim Mädchenhaus und hast eben das Schwerpunktthema Essstörungen dort. Kannst du vielleicht zum Einstieg ein bisschen was über deine Arbeit und über dich erzählen?
Ja, also ich bin Bianca Gerdes, ich bin psychologische Psychotherapeutin und habe zwei Arztregistereinträge, einmal in Tiefenpsychologie und in systemischer Therapie und arbeite mit einem Teil meiner Zeit im Mädchenhaus und mit dem anderen Teil in meiner Praxis. Und zum Mädchenhaus würde ich gerne ganz kurz was sagen, nämlich, dass es ein Jugendhilfeträger ist, der Mädchen, die von physischer, psychischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, Schutzraum bieten möchte und ganz viele Angebote hat. Die könnte man sich auf unserer Homepage anschauen. Und genau, ich arbeite in der Anlauf- und Beratungsstelle vom Mädchenhaus.
Ja, danke. Wie bist du denn eigentlich zu diesem speziellen Thema Essstörungen gekommen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich arbeite schon ganz lange zu diesem Thema und ich bin da so ein bisschen zufällig zugekommen. Also als ich im Mädchenhaus angefangen habe, das ist schon 25 Jahre her, da war deutlich, dass es ein Angebot in Bremen braucht. Und das haben wir im Mädchenhaus dann angefangen zu bedienen. Und das hat mir große Freude gemacht und seitdem hat sich das so nach und nach immer tiefer verstärkt. Ich habe mich dazu weitergebildet und biete auch Sachen in meiner Praxis zum Thema Essstörung an und eben im Mädchenhaus jedes Jahr eine Gruppe für Mädchen und junge Frauen, die über 10 Male sich trifft und dann ein abgeschlossenes Angebot darstellt.
Und kannst du beschreiben, was genau dich an dem Thema interessiert, was du daran spannend findest, warum du dabei geblieben bist sozusagen?
Ja, ich finde, das Thema Essstörung ist ein wahnsinnig vielfältiges und ich selbst sehe ja meinen Beruf als einen klar politischen Beruf auch. Also Gesellschaft und gesellschaftspolitische Zusammenhänge machen Menschen krank. Die verändern sich auch, diese Zusammenhänge. Also zu Freud waren es andere Themen als heute. Und ich glaube, dass viel Druck gerade auf Mädchen und junge Frauen herrscht und entsprechend gesellschaftliche Entwicklungen mit dafür verantwortlich sein können, dass Mädchen sich genau das wählen, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Und die Vielfalt finde ich einfach faszinierend. Es gibt im Grunde genommen so viele Hintergründe von Essstörungen, wie es auch betroffene Mädchen und junge Frauen gibt. Ich spreche jetzt hier immer von Mädchen und jungen Frauen, weil ich ja mit Mädchen und jungen Frauen arbeite. Aber ich weiß, dass für dich auch wichtig ist, die Jungs zu benennen. Und das finde ich auch absolut richtig. Ich kann nur leider nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil ich mit denen eben in der Regel nicht arbeite.
Mhm. Ja, das stimmt. Mir ist das also so aus der Perspektive der Präventionsarbeit tatsächlich wichtig, auch den Blick auf Essstörungen immer zu weiten. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen, auch was du gerade gesagt hast, auf diese Fragen auch von den gesellschaftlichen Hintergründen einer Essstörung. Ich würde vielleicht gerne als erstes auch noch mal gucken, was ist denn eigentlich aktuell los zum Thema Essstörungen? Und wir beide kennen uns ja auch aus dem Arbeitskreis Essstörungen hier in Bremen, wo verschiedene AkteurInnen sind, die zu diesem Thema arbeiten, sich austauschen. Und da haben wir die letzten Male gehört, insbesondere auch von ÄrztInnen in Kliniken, die zum Thema Essstörungen arbeiten, dass da gerade ein enormer Anstieg verzeichnet wird. Also es ganz, ganz viele Anfragen und Anmeldungen von Jugendlichen gibt zum Thema Essstörungen. Spürt ihr das auch im Mädchenhaus und hast du eine Erklärung dafür?
Wir merken das im Mädchenhaus auch. Nicht nur zum Thema Essstörung, ehrlich gesagt, sondern generell, aber eben auch zum Thema Essstörung. Es gibt sehr viel mehr Anfragen als während der Pandemie, was sich natürlich darüber erklärt, dass in den Lockdowns sich ja auch Jugendliche oft keine Hilfe geholt haben, weil sie sich vielleicht auch nicht rausgetraut haben. Und jetzt, wo sich es ein bisschen öffnet und gerade auch Schule wieder stattfindet, der Kontakt auch über LehrerInnen oder SchulsozialarbeiterInnen verstärkt hergestellt wird, was ich gut finde, weil es ja schon lange Forschung dazu gab, dass man davon ausgehen muss, dass bestimmte Erlebnisse in Familien verstärkt werden, also auch unangenehme, ne? Also Gewalt in Familien sich verstärkt hat und aber auch in Familien, die funktional sind und auch geblieben sind, ist es ja so, dass durch dieses Zusammenrücken auf einem Raum wohnen, sich wenig aus dem Weg gehen können, je nachdem, wie die Wohnverhältnisse sind, dass natürlich auch bestimmte Themen, die vielleicht vorher auch schon da waren, aber besser verarbeitet werden konnte, weil man mehr Raum hatte, sich mehr aus dem Weg gehen konnte, mehr Austausch mit anderen hatte. Das alles ist weggebrochen und hat bestimmte Themen einfach verstärkt, also die Hintergründe von Essstörungen einfach verstärkt.
Mhm. Einer der Hintergründe von Essstörungen oder ein zentrales Thema ist ja auch oft Autonomie und Abhängigkeit. Deswegen ist es auch eine psychische Erkrankung, die irgendwie sehr viel mit Pubertät und Adoleszenz zu tun hat und eben mit Familiensystemen. Das nehme ich an, ist ja auch ein Thema, was jetzt in dieser Corona-Phase, wo Jugendliche sehr auf ihren familiären Kontext zurückgeworfen waren, vielfach was sich da zugespitzt haben könnte, oder? Was denkst du dazu?
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also genau, ich sehe das auch so. Essstörungen sind eine Autonomieerkrankung. Das heißt, die Menschen, die eine Essstörung entwickeln, haben eigentlich Lust auf mehr Selbstentscheidung und Selbstentfaltung und fühlen sich irgendwie innerhalb des Systems, in dem sie sind, zum Beispiel dem Familiensystem, daran gehindert. Also haben den Eindruck, wenn ich mehr das mache, was ich machen möchte, verletze ich möglicherweise andere und passen sich bestimmten Wünschen und Forderungen des Familiensystems oder auch anderer Systeme, kann auch im freundschaftlichen System sein, verstärkt an. Und wenn ich jetzt nicht mehr so viel Austausch zur Verfügung habe, weil ich mich entscheiden muss, mit welcher Freundin darf ich mich noch treffen, das war ja eine Zeit lang so, oder auch Familienmitglieder, an die ich mich normalerweise wende, vielleicht weggefallen sind, weil ich die Oma nicht besucht habe oder auch Tanten nicht besucht habe, weil ich mich zurückziehen wollte auf möglichst wenig Personen, mit denen ich Kontakt habe, dann führt das eben dazu, dass ich mich vielleicht verstärkt diesen Systemen anpassen muss und noch doller das Gefühl habe, ich komme da gar nicht mehr raus.
Mhm. Ja, vielleicht nutzen wir mal die Gelegenheit, dass du jetzt als Expertin hier bist. Ich denke, dass viele ja eine grobe Vorstellung davon haben, was Essstörungen sind. Das ist ja auch eine Erkrankung, die sehr viel Aufmerksamkeit erfährt in der Öffentlichkeit. Aber dennoch, vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen beschreiben, was für Essstörungen es gibt und was da so Ursachen für sein können und was das Charakteristische dieser Erkrankung ist.
Ja, also die Essstörungen, die ja eigentlich immer alle kennen, sind Anorexie, sprich Magersucht, Menschen, die aufhören zu essen, sehr restriktiv essen und dann eben auch wirklich massiv abnehmen. Dann die Bulimie, von der es verschiedene Ausprägungen gibt. Einmal die, wo viel gegessen und erbrochen wird, also richtig Fressanfälle und tagsüber wird normal gegessen und dann werden eben nach den Essanfällen wird erbrochen. Aber auch so eine Mischform zur Anorexie. Es wird sowieso schon eher restriktiv gegessen und das, was gegessen wird, wird auch erbrochen. Und es kommt eben auch zu Essanfällen, die richtig geplant sind und dann auch mit dem Erbrechen, das richtig geplant ist, wofür Zeit aufgewandt werden muss. Es muss richtig eingeplant werden, eingekauft werden muss und genau, es bedarf einer richtigen Planung. Eine Bulimie gibt es auch als sogenannte Exercise-Bulimie, also wird das die Mädchen oder auch Männer nicht erbrechen, sondern eher über ganz massiven Sport anfangen, das, was sie denken, was sie an Kalorien aufgenommen haben, wieder zu verbrauchen. Ich glaube, dass hier auch, wenn wir nachher nochmal über Jungs sprechen, sich auch Jungs vermehrt wiederfinden, auch mit dem massiven Nutzen von jetzt komme ich nicht aufs Wort, hier, Muckibude, wie heißt es denn richtig, Fitnessstudio. Genau, und dann gibt es die sogenannte Binge-Eating-Störung, also wo Menschen viel essen und das nicht ungeschehen machen. Und es gibt Mischformen davon, also viele Menschen, die von Essstörung genesen, können vorübergehend in eine der anderen Formen rutschen, also magersüchtige Menschen. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn die dann eine Weile erstmal viel Essanfälle haben, wenn sie wieder ins normale Essen kommen oder auch in so eine Richtung Binge-Eating rutschen, was man dann direkt weiter behandeln kann. Also es gibt eigentlich ganz viel an Essstörungen. Dann gibt es noch so Formen, dass man ausgesprochen gesund essen muss. Also rund ums Essen gibt es eigentlich eine Menge Formen, wie man da drin sich, ich mag das Wort ja immer nicht, aber sozusagen leicht gestört verhalten kann. Ja, und die Hintergründe Im Grunde genommen hast du es vorhin schon gesagt, also das Autonomie ist, darf ich mich so entwickeln, wie ich bin, darf ich die Person sein, die ich bin, und Selbstwert, also bin ich mir meiner sicher, habe ich ein gutes Gefühl zu mir selbst, kann ich dazu stehen, wie ich bin, mit all dem, was ich an mir gut finde, aber auch den Dingen, wo ich vielleicht nicht so gut drin bin und was ich nicht so gut kann. Und unterstützen mich meine Eltern oder mein System, in dem ich lebe, da drin, dass es in Ordnung ist, wie ich bin? Oder erlebe ich viel Kritik? Also was ich ganz spannend finde bei Bulimikerinnen, dass es so eine Tendenz gibt. Ich finde es immer schwierig, in so Schubladen zu denken, aber es gibt so eine Tendenz, dass das oft Betroffene sind, die als Kinder im Grunde genommen nicht ausreichend Bindung erlebt haben. Also dieser berühmte Satz, wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln und wenn sie groß sind, schenk ihnen Flügel, so ein bisschen verquer ist. Also ne, als Kinder nicht genügend Bindung und wenn sie dann jugendlich werden und ins Leben raustreten wollen, dann gibt es im Grunde genommen zu viel Bindung. Sie werden so ein bisschen aufgehalten und dass das, also dieser Konflikt dann durch Essen und Erbrechen unter anderem versucht wird, aushaltbar zu sein. Mhm.
Ja, was ich auch immer ganz wichtig finde zu sehen, ist, dass also genau diese psychischen Konflikte, die du gerade beschrieben hast, dass die eigentlich das Charakteristische für eine Essstörung sind und der Umgang mit Essen oder mit dem eigenen Körper ist natürlich das Symptom.
Genau.
Und deswegen reicht es auch nicht zu gucken, wenn ich jetzt mit Jugendlichen zu tun habe, die zum Beispiel sehr dünn oder sehr dick sind, das ist nicht das einzige Merkmal. Also oft wird bei Essstörungen ja immer der Body-Mass-Index auch herangezogen, aber der sagt eben erstmal nur was über das Körpergewicht aus und nicht über die Ursachen für das Körpergewicht. Und das finde ich irgendwie immer wichtig, weil natürlich ansonsten so eine Ansprache von Jugendlichen auf ihr Aussehen, auf ihr Gewicht auch, ja, auch in Richtung Bodyshaming gehen kann in der Wahrnehmung von den Jugendlichen. Also angesprochen zu werden auf das eigene Aussehen mit einer kritischen Aussage. Da finde ich, da muss man sehr vorsichtig sein.
Ja, das teile ich absolut. Und mein Eindruck ist auch, dass nur über das Gewicht zu beurteilen oder zu überlegen, hat die Person eine Essstörung, ich glaube, dass es gar nicht funktioniert, weil gerade Jugendliche noch so unterschiedlich in ihrem Erscheinungsbild sind und ja auch so vulnerabel für Kritik. Also ich glaube, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss. Da würde ich dich total drin unterstützen. Ja, sehe ich genauso.
Und gleichzeitig auch diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Aussehen, dem eigenen Körper, der eigenen Identität, von Fragen nach Anerkennung auch, was du gerade gesagt hast. Das sind ja auch ganz charakteristische Merkmale der Adoleszenz und auch Herausforderungen der Adoleszenz. Und man weiß ja auch, dass eigentlich sehr, sehr viele Jugendliche in dieser Phase auch einzelne Symptome oder Risikofaktoren von Essstörungen aufweisen. Das muss aber nicht immer heißen, dass es auch wirklich eine Essstörung, eine klinisch relevante Essstörung dann wird. Sehe ich das richtig?
Was meinst du jetzt mit den Symptomen? Also welche Symptome meinst du jetzt? Also welche?
Na, sowas wie einen, sie machen Diäten, sie haben vielleicht ein geringes Selbstwertgefühl.
Und dass das nicht unbedingt in eine manifeste Essstörung führen muss, wenn es einzelne Anteile sind. Das sehe ich auch so. Und trotzdem merke ich bei einigen Punkten, die du gerade aufgezählt hast, wäre ich schon sehr deutlich, wenn Mädchen zu uns in die Beratungsstelle kommen. Vielleicht mit einem ganz anderen Thema, aber das dann irgendwann mit benennen. Weil gerade Diäten, also das gibt es ja schon Jahrzehnte jetzt, diesen Satz, ne? Diäten sind Einstiegsdrogen für Essstörung und ich würde das absolut teilen. Also in dem Moment, wo ich mich durcheinander mit meinem Sättigungs- und Hunger und meinem Lustgefühl auf Essen auch bringe, bringe ich mich so nachhaltig möglicherweise durcheinander, dass es mir ganz schwer fallen wird, wieder in normales Essen zurückzufinden. Ganz abgesehen davon, dass wir alle wissen, dass Diäten eh keinen Effekt haben, sondern eher an diese Jojo-Geschichte führen, dass man am Ende mehr Gewicht hat, als man hatte, als man mit der ersten Diät angefangen hat. So, also es gäbe so ein paar Punkte, wo ich auch finde, natürlich muss daraus keine manifeste Essstörung werden, aber ich finde die Gefahr schon relativ hoch, dass man einfach in so eine schwierige Phase kommen könnte. Und das wäre so schön, wenn man es Menschen besser ersparen könnte. Mhm.
Genau, ich meinte das auch weniger, um das so zu verharmlosen, sondern um zu sehen, dass das ein Thema ist, was, glaube ich, ganz viele Jugendliche teilen und auch, also ja auch Erwachsene, also irgendwie so der Umgang mit dem eigenen Aussehen, die Frage, bin ich eigentlich zufrieden mit mir, wie sehr kann ich sein, habe ich den Eindruck, ich bin richtig, so wie ich bin und genau, kann das auch im Kontakt mit anderen Menschen irgendwie so gut vertreten. Und das sind einfach total wichtige Präventionsthemen. Und uns ist es ja immer so wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es viele Graubereiche gibt, sozusagen.
Genau, das finde ich auch total gut. Und ich bin ja auch eine absolute Freundin von Entdramatisierung, eben nicht verharmlosen, aber eben auch bitte gerne schnell raus aus der Dramatisierung. Also eher ins Gespräch kommen, sich auseinandersetzen, Hilfsangebote aufzeigen und mal gucken, ob man über Kontakt mit den möglicherweise Betroffenen oder mit den Menschen, wo wir gerade merken, ah ja, da ist vielleicht so eine ziemlich starke Auseinandersetzung, damit bin ich eigentlich okay, vielleicht fühle ich mich oft nicht okay, diese Menschen zu erreichen und dann zu gucken, was brauchen die. Mhm.
Ja, dann kommen wir doch jetzt mal vielleicht auf die Jungs.
Ja.
Essstörung ist ja ein Thema, was tatsächlich eigentlich immer sehr schnell und sehr direkt und sehr unmittelbar mit Mädchensein verbunden wird. Also so die klassische Essstörungspatientin ist eben weiblich und es gibt aber in den letzten Jahren, also wird verstärkt darauf aufmerksam gemacht, dass eben auch Jungs von Essstörungen betroffen sein können. Es gibt zum Beispiel eine Broschüre, die ich sehr, sehr gut finde von der Landesfachstelle Essstörungen in Nordrhein-Westfalen mit dem Titel Essstörungen bei Jungen und Männern, die da auch so ein bisschen so einen sozialwissenschaftlichen Blick auch drauf werfen, aber eben auch einen therapeutischen. Und die sagen, dass Essstörungen bei Jungen und Männern oft auch falsch verstanden werden, auch unterschätzt werden und damit auch seltener diagnostiziert werden. Jetzt hast du eben gesagt, dass du eben eigentlich vor allen Dingen mit Mädchen und Frauen arbeitest. Hast du dennoch dazu eine Einschätzung?
Ja, also ich habe mich ja besonders, weil wir beide ja ab und an mal Sachen zusammen machen, mehr da reingelesen und glaube oder auch mit Kollegen vom Jungbüro ja mal drüber mich unterhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht eingeschätzt wird. Also dieses, was man auch von anderen Erkrankungen kennt, ne? Dass Depression was ist, was irgendwie öfter Frauen als Diagnose erhalten. Aber wenn man in die Forschung guckt, ist es wahrscheinlich so, dass Männer Depressionen einfach anders zeigen. Und dass unser, ich sage jetzt mal, patriarchales Denken, was uns verschiedene Rollen zuschreibt, dazu führt, dass man bestimmte Erkrankungen bei Männern nicht erkennt oder auch bei Frauen nicht erkennt, weil man sie einfach der Rolle nicht zuschreibt. Also insofern glaube ich, dass das absolut stimmt. Also dass vielleicht mehr Jungs und Männer schon an einer latenten Essstörung leiden oder auf jeden Fall sozusagen auf diese, also deutlich machen, eigentlich essen sie nicht so, wie es ihnen gut täte und man es trotzdem nicht erkennt, sondern eher als, ach ja, das ist bei Jungs so, die ernähren sich nicht gut oder die essen halt, wenn sie nicht umsorgt werden, zu wenig. Also da könnte man ja jetzt in ganz viele Klischees möglicherweise gehen, ne?
Mhm. Und ich finde auch spannend, dass dann eben bei Jungs, aber das angestrebte Schönheitsideal, was ja, also ich finde es immer schwierig zu sagen, das ist ursächlich für die Essstörung, aber es hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sich die, wie sich Essstörungen ausgestalten. Und Jungs orientieren sich dann eben eher an diesem Ideal eines kräftigen männlichen Körpers. Und deswegen gibt es auch diesen Begriff der Muskeldysmorphie, also dass Jungs zum Beispiel, wie du eben auch schon gesagt hast, dann eher viel ins Fitnessstudio gehen und daran arbeiten, ihren Körper genau, da Muskeln aufzubauen und aber wenig zu essen. Und ich habe den Eindruck, das könnte auch mit, also das könnte auch wieder so eine Frage von Anerkennung sein. Also gerade Jungs, die vielleicht auf andere Art und Weise wenig Möglichkeit haben, Anerkennung zu erfahren oder eben auch ihren, sozusagen die Fremdwahrnehmung, wie werde ich eigentlich wahrgenommen, was wird mir so zugeschrieben oder so, da irgendwie Kontrolle drüber auszuüben, dass das für die eine Bewältigungsstrategie auch sein könnte.
Ja, das glaube ich auch. Also ich finde das auch spannend, dieses Thema Schönheitsideale, ne? Dass diese Idee, wenn ich dem Ideal, was ich vermute, dass es gesellschaftlich vorherrscht und was ja zum Teil auch stimmt, ich glaube, dass sich da gerade auch was dran verändert und trotzdem haben wir ja alle so ein Bild dazu, dass das eben dazu führt, wenn ich mich unzulänglich fühle und so eine Idee entwickle, körperlich kann ich mich irgendwie verändern. Da passt ja auch das Thema Schönheitshandeln so ein bisschen mit rein. Ich kann mich ja auch anders körperlich verändern, meine Frisur oder drastischer ist schon eine Nasen-OP. Ne? Also ich kann versuchen, mich dem erdachten Ideal anzunähern und tue das, weil ich hoffe, dann ecke ich nicht mehr so an, dann falle ich nicht mehr so raus, dann passe ich irgendwie vielleicht besser rein. Genau, also ähnlich wie du es gerade bezogen auf der starke, kräftige Mann genannt hast. Ne? Wenn ich als der mehr gesehen werde von außen, nimmt man vielleicht nicht mehr so wahr, dass ich mich innerlich gar nicht so fühle. Und vielleicht fühle ich mich dann ja auch tatsächlich irgendwann so, wie mein Äußeres scheint. Und tatsächlich ist aber die Erfahrung von Menschen, die dann irgendwann so eine Essstörung oder auch eine andere Störung des Selbstwertgefühls, eine andere Störung überwunden haben, die das zugrunde liegend hat, dass ich mich selbstwertmäßig nicht gut fühle, dass die Menschen merken, ah, jetzt bin ich schlank, aber ich bin gar nicht glücklicher. Ja, also Glück und Zufriedenheit ist halt was, das muss ich in mir sozusagen entwickeln. Und es geht eher darum, gerade sich dann zu distanzieren von Idealen, die von außen kommen, sondern eher die eigenen Ideale mehr zu entwickeln. Das ist natürlich auch ein bisschen erleuchtend, so zu sprechen. Niemand kann sich ganz frei machen davon, dass es Ideale gibt, die von außen an uns herangetragen werden. Und trotzdem müssen wir uns ja in dieser Welt bewegen. Und das schaffen wir eben, indem wir anfangen, uns ein bisschen davon zu distanzieren und mehr auf das zu gucken, was wir selber eigentlich wollen. Mhm.
Ja, und das finde ich nochmal spannend, dass es da so ein starkes Zusammenspiel gibt zwischen gesellschaftlichen Normen und biografischen Erfahrungen auch in der Familie und im sozialen Umfeld. Also wie man dann auch darauf reagiert, wie man mit diesen Normen umgeht, die man sozusagen am eigenen Leib spürt, ob man da einen selbstbewussten Umgang mitfinden kann oder nicht.
Ja. Und wie oft man das Zusammenspiel gar nicht so richtig erkennt. Also ich glaube, deswegen hast du wahrscheinlich eben gesagt, dir ist es zu einfach, dass das Schönheitsideal als Faktor für Essstörungen herhalten muss. Und genau, es ist eigentlich vielfältiger. Also es gibt diese Ideale, aber es gibt auch das, wie ich aufwachse. Und vielleicht ist mir gar nicht bewusst, dass ich als Mädchen möglicherweise versuche, eine bestimmte Körperlichkeit zu entwickeln, weil meine Mutter und mein Vater mir das eigentlich schon vorgelebt haben, ohne es mir jemals gesagt zu haben. Also das ist wirklich von den Wirkungen her ganz fein und ineinandergreifend und nicht immer bewusst.
Mhm. Ja, ich finde, da geraten einfach oft so die Ebenen auch durcheinander. Also es wird ja auch ganz oft über Germany's Next Topmodel gesprochen in diesem Zusammenhang und also ich denke, Germany's Next Topmodel ist natürlich ein Ausdruck von ganz vielem, was Geschlechterverhältnisse angeht, was Schönheitsideale angeht und so weiter und so fort. Das kann man sehr kritisieren und da würde ich auch total mitgehen. Dennoch werden nicht alle Mädchen, die sich das angucken, automatisch magersüchtig. Oder muss man das sofort verurteilen, wenn Jugendliche sich das anschauen?
Ja, ist meine Meinung auf jeden Fall auch, sehe ich genauso. Und es ist eher interessant, ne? Genau das. Also es werden eben nicht alle Jugendlichen danach automatisch sportsüchtig oder magersüchtig, sondern offensichtlich gelingt es sehr vielen Jugendlichen, sich irgendwie da drin auch davon zu distanzieren, also so in ihrem eigenen zu bleiben. Und interessant ist dann ja zu gucken, wem gelingt es eigentlich nicht und warum. Mhm. Und da gibt es ja auch schon so ein bisschen Forschung zu und unter anderem beschreiben ja Menschen, die schon eine Essstörung haben, dass besonders ihnen dieses Format nicht besonders gut tut in dieser Vergleichbarkeit. Ne? Wie sehen dann die anderen aus? Was machen die möglicherweise an Sport? Was muss ich machen? Genau, also ich glaube, da würde man eine Menge Ergebnisse rausbekommen, wenn man das noch klarer erforschen würde.
Ja, was ich letztes Jahr noch spannend fand, ich bin mehr oder weniger zufälligerweise auf einen Blog und einen Instagram-Account von einer jungen Frau getroffen, die also in ihrem Blog ihre Essstörung thematisiert oder vor allen Dingen auch ihren Weg daraus. Und sich eben mit so Themen, mit genau diesen Themen, über die wir gerade gesprochen haben, darin auch beschäftigt. Und die dann die Black Lives Matter-Bewegung des letzten Sommers zum Anlass nahm, zu sagen, ja, ich habe hier noch nie über Rassismus gesprochen, aber eigentlich ist das etwas, was mich auch schon mein ganzes Leben lang begleitet und was auch für mich ganz klar mit der Entwicklung einer Essstörung verknüpft ist. Also der Instagram-Account heißt Mias Anker und der Blog auch. Und genau, sie sagt eben, dass rassistische Erfahrungen ihre eigene Körperwahrnehmung insbesondere in ihrer Jugend ganz stark beeinflusst haben und dazu geführt haben, dass sie sich eben immer anders gefühlt hat. Und sie auch wenig Vorbilder hatte, was so ihr eigenes Aussehen gab. Sie hatte immer nur weiße Menschen gesehen sozusagen in der Öffentlichkeit, mit denen sie sich dann nicht identifizieren konnte und sagt, meinen Körper damals zu hassen, habe ich zu einem Großteil dem Rassismus zu verdanken. Das finde ich nochmal eine total starke Aussage, die, denke ich, auch den Fokus so darauf nochmal wirft, dass es auch um dass so gesellschaftliche Machtverhältnisse die Selbst- und die Fremdwahrnehmung auch ganz stark beeinflussen und auch genau die Möglichkeit, sich richtig zu fühlen.
Ja, das stimmt. Also da wird ja sozusagen deutlich, wenn ich mich körperlich von denen unterscheide, unter denen ich lebe, und die anderen, die scheinbar die Richtigen sind, mich auch noch für mein körperliches Sein abwerten, also ich Rassismus ausgesetzt bin, könnte ich mir jetzt verschiedene Verarbeitungsformen darunter vorstellen, ne, mit der Essstörung. Das eine, eine Verhaltensweise zu nutzen, auch um, ich weiß jetzt ja nicht, welche Essstörung sie beschrieben hat, ne, aber meine Idee ist zum Beispiel bei Bulimie, dass ich mir auch vorstellen kann, dass bulimische Mädchen gerade diese Zwänge, die im Patriarchat sind, auskotzen. Also dieses entwertet werden, kommentiert werden, Bodyshaming ausgesetzt sein, sexistischen Angriffen ausgesetzt sein. Also das ist so eine verrückte Form. Ist auf der einen Seite passe ich mich so einem Ideal scheinbar an. Ich versuche ja schlank zu bleiben und ein sexuelles Wesen, angepasstes Wesen zu sein. Und auf der anderen Seite erbreche ich aber ja auch mit einer Massivität. Also ne, so wie du den Blog beschrieben hast, klingt das so, als wenn die junge Frau sowas deutlich machen will von auch so wie so eine Art, also Essstörung als selbstverletzendes Verhalten, um dem Druck standhalten zu können. Oder aber auch, ne, wenn mein Körper sonst schon so fremd in diesem Land ist und mich andere dafür angehen, dann muss ich versuchen, dass zumindest das Gewicht oder das Erscheinungsbild dem näher kommt, was hier gewollt ist. Und ich finde ganz schön, dass offensichtlich ihr deutlich geworden ist, dass dieser Kampf ja nicht, der wird ja nicht zu einem guten Ende führen. Also es führt nur zu einem guten Ende, wenn sie sich in sich gut fühlen kann. Und das ist natürlich in einer klar rassistischen Gesellschaft, das kann sie ja nicht, also das geht ja gar nicht allein. Also die Gesellschaft muss sich ändern. Das ist ja auch im Grunde genommen vermutlich der Aufruf, den sie damit hat führen wollen, wenn sie die Black Lives Matter Bewegung dafür als Aufhänger nehmen konnte, zu erkennen, es ist gar nicht nur die Essstörung, es ist auch der Rassismus, der mich hier bewegt. Also ja, wieder eine komplexe Verquickung, ne?
Auf jeden Fall. Und es ist auch der Rassismus, der ihren Körper als fremd markiert. Also der ist ja vielleicht oder wahrscheinlich gar nicht fremd.
Nein, der ist gar nicht fremd. Genau. Finde ich gut, dass du das nochmal so klar betonst.
Ja, also ich glaube, den ZuhörerInnen wird wahrscheinlich klar, dass Essstörung irgendwie ein sehr komplexes, spannendes Thema ist und dass wir beide auch sehr viel Spaß haben, uns darüber auszutauschen und Gedanken zu machen und vielleicht auch so bestimmte klassische Sichtweisen auf diese Störung auch noch mal so ein bisschen zu verändern oder zu erweitern. Also ja. Das ist ja mir auf jeden Fall wichtig, auch für die Prävention. Und aber um noch mal darauf zurückzukommen, dass aktuell eben Essstörungen, dass einfach beobachtet wird, dass die ganz stark angestiegen sind unter Jugendlichen, das ist ja etwas, was sich sicherlich auch in Schule bemerkbar macht. Da wäre jetzt nochmal so die Frage, wie können denn Lehrkräfte damit umgehen, wenn sie so eine Vermutung haben, wenn sie Auffälligkeiten wahrnehmen bei SchülerInnen? Hattest du da Empfehlungen?
Ja, ich finde immer ganz gut, erstmal zu beobachten und sich möglicherweise auch mit anderen KollegInnen auszutauschen. Und wenn der Kontakt gut ist, dann bin ich ja, das weißt du ja auch und ihr seid das ja auch, immer für ansprechen. Also möglichst ansprechen, deutlich machen, ich nehme wahr, irgendwas hat sich verändert. Natürlich so, dass die oder der Jugendliche sein Gesicht wahren kann. Ne? Es kann sein, dass die Person nicht so freundlich darauf reagiert, sich davon nicht so anfechten zu lassen, sondern klar zu haben, Das kann sein, dass sie das erstmal abwehren muss, die Person, aber trotzdem in ihr was wächst. Also ja, sich immer wieder trauen, deutlich zu machen, Mensch, wenn du reden willst, kannst reden. Es gibt Angebote, vielleicht ne, an Beratungsstellen verweisen, also eher in so einen Kontakt zu gehen.
Und was wäre das Ziel der Ansprache, also an Einrichtungen, an Beratungsstellen zu verweisen, oder?
Im Grunde genommen ja. Also ich glaube, das erste Ziel wäre rauszufinden, stimmt mein Verdacht? Es kann ja auch sein, dass sich das dann tatsächlich wieder verändert und die Schülerin, der Schüler eine Erklärung hat, die auch einsichtig ist. Oder eben, ne, wenn es tatsächlich so ist, da ist was, dann zu vermitteln, würde ich auf jeden Fall sagen.
Hättest du vielleicht so ein paar Beispielformulierungen? Also wie könnten Lehrkräfte das gut machen, die Ansprache?
Also wichtig finde ich, dass der Kontakt stimmt und die Schülerin die Möglichkeit hat, wenn es gerade nicht passt, auch deutlich zu machen, jetzt kann ich gerade nicht. Dann macht es aber Sinn, auch am Ball zu bleiben und weiter zu gucken. Ich finde für den Beginn, um in Kontakt zu kommen, schon in Ordnung, deutlich zu machen, mir fällt was auf. Vielleicht sogar, dass mich das ein bisschen besorgt. Einfach, um erstmal in so ein Gespräch zu kommen und anzutesten, wie reagiert die Person, vielleicht kommt dann auch schon was. Viele Menschen sind erleichtert, wenn sie die Rückmeldung bekommen, ich sehe, dass du leidest. Also im Grunde genommen ist ja eine Essstörung auch so eine Art, ohne Sprache deutlich zu machen, guck doch, mir geht's nicht gut. Und ich kenne viele Mädchen, die in der Gruppe für Mädchen mit Essstörungen sind, die mir auch genau das sagen, dass sie das Gefühl hatten, ich habe so abgenommen und keiner hat was gesagt. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, was muss ich eigentlich noch machen, damit deutlich wird, dass ich gar nicht mehr kann. Also insofern zu Beginn so eine Sorge zu formulieren, finde ich okay. Insgesamt im Kontakt ist es halt so, dass gerade Menschen mit Essstörungen ja schnell sich verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen fühlen. Und dadurch in so eine Belastung kommen können, die möglichst nicht stattfinden sollte. Das heißt, es ist schon wichtig, dass die fragen, die Lehrenden, die fragen, deutlich machen, für mir geht's gut, ne? Für mich ist das in Ordnung. Ich kann das hier mit dir halten, ich kann das mit dir tragen. Du bist, ne, du bist in Ordnung, ist alles gut. Ich kümmere mich um meine Dinge und ich würde jetzt gern wissen, was brauchst du, damit du dich um dich kümmern kannst. Mhm.
Genau, und dann mit diesem Ziel, an Beratungsstellen zu verweisen. Also da seid ihr im Mädchenhaus ja für Mädchen und junge Frauen auf jeden Fall die niedrigschwellige Erstanlaufstelle. Für Jungs gibt es das leider nicht.
Nee.
Aber man kann immer auch an ÄrztInnen verweisen, an die REBUZ auch, also die regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren für die Schulen. Haben auch zuständige Personen, Ansprechpersonen für solche Thematiken. Ja, was gibt es noch?
Ja, es gibt das Jungenbüro. Ist jetzt keine Beratungsstelle, die explizit dafür wirbt, dass sie mit Essstörungen arbeitet. Aber wenn auch andere Problemfelder im Hintergrund vermutet werden, sind die natürlich für Jungs auch immer ansprechbar.
Genau, und ich finde auch nochmal wichtig, was du eben angesprochen hast, so das Vier-Augen-Prinzip sozusagen, also sich auszutauschen mit KollegInnen, wenn man so einen Verdacht hat und so eine Befürchtung sozusagen. Und ich empfehle auch immer gerne noch eine Webseite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema Essstörungen, also die lautet bzga-essstörungen.de. Da finde ich, gibt es nämlich wirklich tolle Hintergrundinformationen, relativ umfassend auch zum Thema Essstörungen und auch sehr, sehr gute kleine Erklärvideos für verschiedene Zielgruppen zum Thema. Und ich finde diese Videos auch so toll, weil die ganz ohne Bilder von Betroffenen auskommen. Also die arbeiten im Grunde genommen mit so Animationen und haben damit ja auch so, also ich finde, wenn es um Essstörungen geht, auch um Berichte über Essstörungen, dann hat das manchmal was sehr voyeuristisches und dem haben die halt vorgebeugt durch die Art der Darstellung. Das finde ich wirklich richtig gut.
Stimmt, ich habe die auch gesehen, ich fand die auch richtig klasse gemacht. Ganz eindrucksvoll.
Genau. Ja, also das ist eine Webseite, wo man sich auch noch sehr gut informieren kann. Und wenn es den Bedarf oder das Interesse gibt, mit Klassen auch zu diesem Thema zu arbeiten, wo jetzt aber noch nicht wirklich betroffene SchülerInnen in der Klasse sind, dann könnten wir auch noch einen Film empfehlen, der auch bei Medien Online für die Arbeit in Schulen für Lehrkräfte zur Verfügung steht. Und das ist der Film Stella. Wir beide haben den auch schon geguckt und uns drüber ausgetauscht. Vielleicht magst du mal sagen, Bianca, was, also ich weiß, dass dir der Film sehr gefallen hat. Was hat dir an dem Film denn gefallen?
Ich finde die Hauptdarstellerin, die ja letztlich auch nicht die Betroffene der Essstörung ist, sondern eben eine Angehörige, die große Schwester erkrankt ja an Essstörung. Ich finde, die spielt so entzückend und fantastisch. Und es wird wirklich so eindrücklich deutlich, dass Essstörungen was sind, was das gesamte Familiensystem am Ende ja belastet und was also in der Dynamik so viel entsteht. Ne? Die beiden Schwestern, die sich ein bisschen entfremden, dann aber wieder zueinander finden, die Sorge um die Schwester. Also es ist einfach ein ganz toller Film, der auf ganz viele verschiedene Themen, die durch Essstörungen entstehen können, aufmerksam macht und unheimlich gut gespielt. Lohnt sich wirklich, den zu gucken, fand ich.
Mhm. Ja, ich denke auch. Also so das Thema Beziehungen und auch Hilfesuchen spielt da eine große Rolle. Man kann aber auch sehr explizit Essstörungen thematisieren, was in der Prävention gar nicht immer notwendig ist. Aber in dem Fall denke ich schon, wenn es in dem Film eben ja auch sehr explizit darum geht. Aber genau, solche Fragen von Anerkennung spielen da auch eine große Rolle, werden aber eben eher an der kleinen Schwester auch verhandelt. Das finde ich auch ganz, ganz genau. Spannend.
Und die kleine Schwester, die ja erstmal auch dem gängigen Schönheitsideal so nicht entspricht. Das finde ich schon auch klug in dem Film gewählt. Also da geht es ja dann auch darum, dass sie sich, obwohl die große Schwester dem Schönheitsideal körperlich jetzt eher entsprechen als sehr schlanke, sportliche Frau, das Thema Anerkennung, also dass sie sozusagen lernt, obwohl sie den Vergleich der großen Schwester hat, die aber ja auch krank wird, um diesem Ideal entsprechen zu können, sich davon zu befreien, sich in Ordnung zu finden, so wie sie ist. Und sie muss auch nicht Eis laufen, um eine tolle Persönlichkeit zu sein, so wie es die Schwester gemacht hat, sondern sie kann absolut ihr eigenes Ding entwickeln. Und ich finde, am Ende des Films wird das auch so ein bisschen deutlich, wo sie ja so bestimmte Sachen auch, wo sie deutlich macht, das mache ich nicht mehr und das mache ich auch nicht mehr. Und wo so klar ist, jetzt ist nochmal alles offen, mal gucken, wo es für sie hingeht.
Ja, und also eine sehr eindrückliche Szene zeigt auch die Ohnmacht der Eltern im Umgang mit der Schwester, die dann ja auch sehr im Mittelpunkt steht. Also in dieser Szene versuchen die Eltern der erkrankten Schwester eben wirklich was einzuflößen. Und Stella ist diejenige, die das dann unterbricht und die sagt, nein, das geht so nicht. Also das finde ich auch total spannend. Und Stella gerät aber ja auch ziemlich in den Hintergrund. Also die, um die wird sich dann auch nicht mehr so gekümmert. Und ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte und auch ja sicher auch Identifikationsmöglichkeiten für Jugendliche.
Auf jeden Fall.
Obgleich man sagen muss, dass auch dieser Film wahrscheinlich eher Mädchen anspricht.
Ja, das denke ich auch. Ich finde in der Szene, die du gerade erwähnt hast, auch so spannend, dass, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast beim Gucken, das ist ja so ein gewaltsames Empfinden.
Ganz unangenehm.
Auch, ne? Ja, genau. Und das sind ja gute Eltern, die da dargestellt werden. Die sind einfach hoch besorgt und wissen nicht mehr weiter. Und weil wir ja so oft heute auch, wie immer, wenn wir miteinander reden, über die Komplexität von Essstörungen, ne? Also was wird plötzlich hervorgeholt, was vielleicht vorher nie da war und was ja im Empfinden der großen Schwester und auch der Kleinen, die das dann unterbricht, was macht, ne? Zu was führt das hier plötzlich?
Mhm. Ja, ich finde auch generell, dass Filme ganz gut eingesetzt werden können, auch in der Prävention, weil sie eben so eine Auseinandersetzung und Gespräche über präventionsrelevante und auch mitunter eben schwierige Themen ermöglichen und da Anknüpfungspunkte die Jugendlichen erkennen können, aber auch die Möglichkeit haben, auf eine distanzierte Art und Weise, nämlich über den Film, darüber zu sprechen. Und ich finde es aber immer wichtig, dann auch noch darauf hinzuweisen, dass man dann auch gucken sollte, so ein bisschen die Inszenierung betrachten. Also weil Filme einfach auch nicht immer alles ganz realistisch darstellen, weil es da eben um eine Inszenierung geht. Also es sind filmische Mittel, die genutzt werden, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Die ist nicht allgemeingültig, gleichzeitig oft auch mehrdeutig. Genau, und so ein bisschen eben auch quasi die Medienkompetenz zu schulen, indem man irgendwie schaut, was ist denn der Unterschied zwischen Inszenierung und Realität und wie und warum wird da etwas auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt.
Das stimmt.
Und das ist aber, also Medienkompetenz, sagen wir ja immer, ist einfach auch eine Lebenskompetenz und deswegen auch ganz wichtig im Sinne der Suchtprävention und der Förderung psychischer Gesundheit.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt gut, wenn der Film eingesetzt wird an Schulen, einfach nochmal gut zu gucken, dass es gut aufgefangen wird. Also da gut vorbereitet zu sein, falls doch mal eine Person getriggert wird und anders reagiert, als man vorher gedacht hat, dass man dann gut auffangen kann und die Person auch gut versorgen kann. Das ist zum Beispiel was, wo ich mir auch gut vorstellen könnte. Wir gehen ja als Mädchenhaus auch an Schulen in bestimmten Situationen, wo eine Kollegin von uns angefragt werden könnte, einfach das mit zu begleiten, um für Fragen zur Verfügung zu stehen, was so ein bisschen den smarten Vorteil hat. Dann haben die Betroffenen oder die Jugendlichen, die müssen ja nicht betroffen sein, uns schon gesehen und wissen einfach, ah, das ist eine ganz nette Person. Es gibt schon so einen Bezug, der ja auch wieder in die Hilfsangebote führen könnte. Mhm.
Ja, vielen Dank für die Idee. Das klingt nach einem sehr guten Konzept. Und daran anknüpfend würde ich abschließend einfach nochmal sagen, dass genau zum einen wir beide ja auch einmal im Jahr eine gemeinsame Fortbildung für Lehrkräfte und schulisches Personal am LIS anbieten. Die findet immer im Dezember statt, wo es auch nochmal die Möglichkeit gibt, eben sich sowohl über Präventionsaspekte als auch über die Frage der Ansprache in Schule nochmal mehr auszutauschen und auch nochmal genauer zu, also über Essstörungen einfach nochmal viel intensiver zu sprechen und auch Fragen zu stellen. Und darüber eben hinaus seid ja sowohl ihr im Mädchenhaus auch für Fachberatungen ansprechbar und auch wir im LIS, also mit meiner Zuständigkeit auch für das Thema Essstörungen, sind auch ansprechbar, wenn es um Prävention geht oder auch um Fragen nach ja, dem Umgang mit möglichen Auffälligkeiten, die vielleicht beobachtet werden. Und ja, ich denke, das ist eben vor dem Hintergrund, den aktuellen Hintergrund, den wir auch beschrieben haben, sicherlich einfach wichtig, das Thema gerade auch auf dem Schirm zu haben.
Genau, wir rechnen ja alle eher so ein bisschen mit steigenden Beratungsanfragen. Jetzt, wenn sich alles ein bisschen besser beruhigt. Und genau, finde ich auch gut, das sich klarzumachen, ich hole mir dann Hilfe. Und die gibt es im LIS und die gibt es eben auch bei uns im Mädchenhaus für Fachleute und für Mädchen natürlich.
Vielen, vielen Dank, Bianca, für das Gespräch heute.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.